Jesus redet ja sehr viel vom Geld und wie man mit Geld umgehen soll. Und der, wir werden heute zwei Stellen davon lesen, weil unser Text heute im 2. Korintherbrief im Kapitel 8, dort geht es auch ums Geld. Aber wir erfahren eigentlich sehr wenig, wie es am Anfang in der Gemeinde mit Geld gelaufen ist. In der Apostelgeschichte steht dann in Kapitel 2, dass sie alles teilten, was sie miteinander besaßen. Und wer arm hat, wer arm war, hat von den Reichen was gekriegt. Und im Kapitel 4 wird dann auch beschrieben, dass sie viele Leute ihren Besitz verkauft haben und das den Aposteln zur Verfügung gestellt haben, um alle zu versorgen. Und dann im Kapitel 5 gibt es dann die wilde Geschichte von Ananias und Sapphira, die das auch getan haben und nur an Teil von dem Verkaufserlös hingelegt haben, aber den Eindruck erweckt haben, dass das alles ist. Die wollten also großzügiger dastehen, wie sie waren. Und dadurch sehen wir schon, dass das keine Verpflichtung war. Und dass das komplett freiwillig war. Weil der Petrus, glaube ich, an der Stelle sagt zu Sennern, ihr hättet das überhaupt nicht verkaufen brauchen. Und wenn ihr es verkauft habt, hättet ihr es an Teil gehalten können. Ah, das war überhaupt kein Problem gewesen. Das Problem ist, dass ihr so tut, als war das alles gewesen, dass ihr besser dastehen wollt, als ihr seid. Sie sind beide daran verstorben. Und dann sehen wir noch im Kapitel 6, dass täglich die Witwen versorgt worden sind und dass es sogar Streit darum gegeben hat, dass die einen weniger kriegen wie die anderen. Das heißt, das muss ein riesiges soziales Projekt gewesen sein, auch mit einigen und Geldflüssen. Aber wir sehen keine Beträge, wir sehen keine Prozentsätze. Im Alten Testament, da gibt es ja den Zehnten, den das Volk Israel hat abgeben müssen für den Tempel. Also dort waren es 10% vom Einkommen. Das sehen wir im Neuen Testament überhaupt nicht. Keine, nicht wie viel das sein muss oder wie oft oder sonst was. Wenig eigentlich, ja. Und die Frage ist, wann ist genug gegeben und gespendet, ist eigentlich schon die falsche Frage, wenn man jetzt ins Neue Testament schaut. Und der heutige Text, da geht es um die Sammlung für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Das heißt, in Jerusalem, die Christen dort waren arm, die haben nicht genug gehabt und die anderen Gemeinden haben für sie gesammelt und die Korinther waren ein Teil von diesem Projekt. Wir sehen das schon im 1. Korintherbrief, im letzten Kapitel 16, die ersten drei Verse, da wird es schon gesagt, die Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem, die ihr jetzt angefangen habt, macht es weiter. Und jetzt haben wir im 2. Korintherbrief und der Paulus will das jetzt zum Ende bringen. Die Ursache, warum die dort so verarmt sind, die, ich habe ein bisschen nachgeschaut, ich finde es nicht. Ja. Also entweder weil sie so großzügig waren und alles verkauft haben und das irgendwann aus war, oder hat es dort eine Hungersnot gegeben? Wir wissen es eigentlich nicht. Aber Tatsache ist, dass die Gemeinde in Jerusalem verarmt war. Und wenn wir jetzt den Text lesen, ich lese aus Neues Leben, aus einer Übertragung, weil das ist jetzt tatsächlich ein Text, wenn du den in Elberfelder oder in Luther liest, da musst du bloggen, dass du verstehst, worum es geht. Vielleicht ist es immer so, wenn es ums Geld geredet wird, wird es ein bisschen kompliziert. Also ich habe das in meiner Elberfelder durchgelesen und habe gedacht, hä? Worum geht's da jetzt? Wir lesen die ersten 5 Verse und der erste Punkt ist eben ein gutes Vorbild für Großzügigkeit. Und nun, liebe Freunde, schreibt der Paulus an die Korinther, möchte ich euch berichten, was Gottes Gnade in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viel gegeben. Denn ich kann bezeugen, dass sie nicht nur gegeben haben, was sie ohne Not entbehren konnten, sondern weit darüber hinaus. Und dies aus freien Stücken. Immer wieder baten sie inständig um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Ja, sie übertrafen unsere Hoffnungen sogar noch, denn ihre erste Reaktion bestand darin, sich dem Herrn und uns vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen, um Gottes Willen zu tun, ganz gleich, was von ihnen verlangt wurde. Wir sehen also, er fängt nicht an mit, ihr müsst spenden und die brauchen das unbedingt, sondern er stellt ihnen ein schönes Vorbild hin. Er ermutigt sie durch ein gutes Vorbild. Das ist auch etwas, was wir lernen können. Nicht der Druck, ihr müsst das, ihr braucht das, ihr sollt das, sondern er zeigt ihnen, dass die Gemeinde in Mazedonien, und das ist Nordgriechenland, das ist also Philippi und Thessaloniki, du könntest den ersten Punkt sagen, genau, dass diese Gemeinde in Mazedonien, dass die ein großes Vorbild sind, dass die großzügig waren und großzügig gespendet haben. In Vers 2 steht, trotz ihrer Armut haben sie gespendet, und im Vers 3 steht, sie haben mehr gegeben, als wie sie nur einfach so übrig gehabt haben, und das Ganze freiwillig. Ja? Und das erinnert mich auch an die erste Stelle aus dem Evangelium, die ich lesen will, Markus 12, Vers 41, die Witwe im Tempel. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Dann kam eine arme Witwe und warf 2 kleine Münzen hinein. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Die Großzügigkeit, die Jesus ihnen dort vor Augen stellt, die ist nicht an einen bestimmten Betrag gebunden. Ja? Der sagt nicht, ob 1000 Euro bist du großzügig, sondern es hängt davon ab, wie gern und wie freiwillig du gibst und wie viel das auch von dem ist, was du hast. Ist es etwas aus deinem Überfluss, worauf du leicht verzichten kannst, oder ist es etwas, was dir wirklich was kostet, was dir was abgibt? Dort zeigt sich dann echte Großzügigkeit. Und Jesus stellt diese Witwe als Beispiel hin. Auch er motiviert nicht mit Druck, mit einem bestimmten Betrag, strengt euch an, sondern er sagt, schaut, wie großzügig die ist. Ihr Opfer ist mehr, sie hat mehr gegeben als die anderen, die einen höheren Betrag gegeben haben. Diese Großzügigkeit, und das ist mein zweiter Punkt, ist ein Anzeichen für Liebe. Das sagt der Paulus jetzt da in den nächsten Versen, in Vers 8, ich lese einmal 6 bis 8. Deshalb baten wir Titus, der die Sammlung unter euch angeregt hatte, zu euch zurückzukehren und sie zu einem guten Abschluss zu bringen. Da ihr so reich beschenkt seid, ihr habt so viel Glauben, in eurer Gemeinde gibt es so viele hervorragende Redner, so viel Erkenntnis, so viel Begeisterung und eine so große Treue uns gegenüber. Daher möchte ich, dass ihr euch nun auch bei dieser Sammlung durch Großzügigkeit auszeichnet. Ich sage nicht, dass ihr es tun müsst, auch wenn die anderen Gemeinden große Begeisterung zeigen. Es ist aber eine Möglichkeit, eure Liebe unter Beweis zu stellen. Das heißt, er kommt jetzt auf die Motivation zu sprechen, warum sollten sie großzügig spenden? Und er sagt, die richtige Motivation dafür ist Liebe für diese Großzügigkeit. Ist nicht, und das sagt er ganz klar, ihr müsst es überhaupt nicht, aber zeigt doch, wie sehr ihr eure Geschwister liebt, in denen ihr großzügig gebt. Er betont diese Freiwilligkeit, und da möchte ich den zweiten Text von Jesus lesen. Er steht da auf dem Bildschirm zitiert, weil er den Punkt ganz klar macht. Ich lese Lukas 7, ab Vers 36. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. Eine Frau aus dem Ort, die für einen unmoralischen Lebenswandel bekannt war, erfuhr, dass er da war und brachte ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihn wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Als der Gastgeber sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann müsste er wissen, was für eine Frau ihn da berührt, eine Sünderin. Jesus wusste, was er dachte und sagte zu dem Pharisäer, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ja, Meister, nickte Simon, sprich nur. Darauf erzählte Jesus, ein Mann lieh 2 Leuten Geld, dem einen 500 Denare und dem anderen 50. Aber als keiner der beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, erließ er ihnen ihre Schulden. Wer von den beiden liebte ihn danach wohl mehr? Und Simon antwortet, ich nehme an, derjenige, dem er die größere Schuld erließ. Das stimmt, sagt Jesus. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, schau dir die Frau an, die da kniet. Als ich dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keine Begrüßungskuss gegeben, sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Und sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Deshalb hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Männer am Tisch sagten zueinander, für wen hält sich dieser Mann, dass er Sünden vergibt? Und Jesus sagte zur Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Das ist ja das Zeichen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dass er für sich in Anspruch Sünden zu vergeben, und das ist auch der Grund, warum sie ihn letztlich ans Kreuz bringen. Aber wir sehen dort, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ja? Und das passt zu dieser Großzügigkeit. Wenn dir viel vergeben ist und du dankbar bist, dann kannst du auch freigebig sein, außer einem freien Herzen. Und an das erinnert er sie da und sagt ihnen eben, ihre Großzügigkeit ist ein Zeichen für die Liebe, das ihnen vergeben ist. Und im Vers 9, und deswegen habe ich es fett geschrieben, das ist der dritte Punkt, das ist für mich der Kernvers von dem Abschnitt. Da kommt er auf das Beispiel schlechthin zu sprechen. Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das ist das größte Beispiel für Großzügigkeit. Wo war Jesus reich? Er ist ja komplett arm geboren. In einer Krippe, wir kennen die Geschichte alle. Da sehen wir überhaupt keinen Reichtum. Jesus war reich, weil er aus dem Himmel gekommen ist. Weil er Gottes Sohn war und alles in der Hand gehabt hat. Da reden wir jetzt nicht nur von einem Bankkonto oder von Gold. Da reden wir von Allmacht, von Allwissenheit, von über der Zeit stehen. Das alles hat er aufgeben für uns, um auf die Erde zu kommen und Mensch zu werden, sich den Hintern abwischen zu lassen. Okay, die ersten paar Jahre. Aber wenn wir Jesus nur da auf der Erde anschauen, dann sehen wir nichts von seinem Reichtum. Aber wenn wir wissen, dass er als Gottes Sohn aus dem Himmel kommt, dann haben wir ein bisschen ein Gefühl dafür, was er aufgeben hat. Der Paulus schreibt das im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 6. Obwohl Jesus Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesen Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zu Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Paulus bricht da in ein Lobpreisgebet aus, dass er Jesus dafür preist, dass er sich so erniedrigt hat und für uns ans Kreuz gegangen ist. Er ist nicht nur arm geworden, aber in dem, was er aufgeben hat, hat er das erst tun können, was uns reich macht und beschenkt. Sei Opfer und sei Liebe und das, was er aufgeben hat, das war freiwillig. Es war komplett maßlos. Ja, also er hat nichts zurückgehalten. Wenn er Gott ist und unendlich ist, hat er das alles aufgeben und es ist aus Liebe passiert. Und Paulus scheut sich nicht, den Korinthern Jesus als Vorbild hinzustellen und sagt, er ist arm für euch, damit wir reich werden. Und deswegen seid auch ihr großzügig. Das ganze Kapitel ist eine Aufforderung zu dieser Großzügigkeit. In den nächsten Versen gibt es ein paar praktische Hinweise ab Vers 10, wo er ihnen einfach ein paar Sachen zur Durchführung sagt. Ich schlage vor, dass ihr jetzt beendet, was ihr vor einem Jahr begonnen habt. Denn ihr wart die Ersten, die diesen Plan vorgeschlagen haben und ihr habt auch die ersten entsprechenden Schritte unternommen. Das heißt, in Korinth hat diese Sammlung für Jerusalem sogar angefangen. Bringt die Sache nun mit derselben Begeisterung zum Abschluss, mit der ihr sie in Angriff genommen habt. Gebt so viel, wie ihr entbehren könnt. Wenn ihr wirklich dazu bereit seid, kommt es nicht darauf an, wie viel ihr übrigen könnt. Gott möchte, dass ihr gebt, was ihr habt und nicht, was ihr nicht habt. Denn es sollte natürlich nicht so viel geben, dass ihr nachher selbst nicht mehr genug habt. Es geht mir nur um einen Ausgleich. Im Augenblick habt ihr viel und könnt ihnen helfen. Ein andermal können sie dann mit euch teilen, wo ihr es nötig habt. Auf diese Weise hat jeder, was er braucht. Er sagt ihnen also, sie sollen es jetzt anpacken und nicht vor sich herschieben. Ja, vielleicht haben dort Leute gedacht, ja, wenn ich mein Urlaubsgeld kriege, nachher kann ich was spenden. Oder wenn ich die Erbschaft kriege, nachher kann ich was geben. Oder so. Er hat gesagt, nein, ihr habt es euch vorgenommen, setzt euch ein Ziel und schließt es auch ab. Seid großzügig, aber gebt das, was ihr mit Freude und gern geben könnt. Ja? Er zitiert dort auch im Alten Testament, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich glaube, das kommt dann ein bisschen später im Kapitel 9. Betont noch einmal die Freiwilligkeit. Und sie sollen auch nicht selber sich arm machen. Also sie sollen es auch nicht übertreiben aus irgendeiner Frömmigkeit aus, dass sie dann selber Hilfe brauchen. Wobei, und da möchte ich auch ein bisschen jetzt noch ausholen, mit zwei Verse. Wir ganz klar die Warnung haben, unser Herz ans Geld zu hängen. In Hebräer 13, Vers 5 steht, hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Und einen längeren Rat kriegen wir jetzt noch auch von Paulus im 1. Timotheusbrief ab Kapitel 6. Dort geht er ein bisschen länger auf das ein. Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigen zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mit hineingebracht. Und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Nicht einmal gewohnt, ja. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich im Verderben und ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Das heißt, der Paulus warnt da den Timotheus und sagt, das Geld ist nicht das Problem, aber die Geldliebe, der Wunsch, der kann die in falsche Richtungen leiten. Und ich möchte euch das jetzt mit einem Beispiel sagen. Ich habe jetzt da ein Opferkörbchen und ich habe jetzt da einen Geldschein. Und wenn ich den da reinlege, dann, warte, ich muss das jetzt nochmal probieren. Ich will ihn auslassen. Er geht nicht. Wenn du der Herr von deinem Geld bist, dann kannst du es auslassen. Wenn es nicht geht, dann haltet das Geld die. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe mir gedacht, das habe ich tatsächlich selber mal gedacht, wie ich noch weniger Geld gehabt habe wie jetzt, bei einer Spende habe ich mir gedacht, was hindert mich jetzt daran, das auszulassen? Ist es, dass wenn ich das nicht kann, dann hat er das Geld mir, statt dass ich das Geld habe. Das ist vielleicht ein kindisches Beispiel. Aber damit wollte ich euch sagen, fällt es euch schwer, etwas zu geben, dann kann es schon sein, dass das, was da steht, dass nicht du das Geld hast, sondern das Geld die hat. Und dort wollen wir doch nicht hin. Ich habe in Graz als Student an so einem, heute sagt man, wenn man Sandler darf man nicht sagen, einen Obdachlosen kennengelernt und der hat mich um Geld gebeten. Das waren damals noch Schilling. Und der hat mir versprochen, dass er mir das zurückgibt, er braucht nur das und das und das. Und die Geschichte ist nachher so 3-4 Wochen gegangen, ich weiß noch, der Alex hat dann auch geschrieben drüber, wir waren noch nicht benannt, aber haben wir schon gekannt. Und jedes Mal ist er gekommen, das braucht jetzt noch, er hat eine Arbeit in Salzburg und da muss er mit dem Zug hin, er braucht eine Zugkarte und das und das und das. Und ich habe dann bald einmal gemerkt, dass der mir ausnutzt, weil er wollte dann keinen Halbpreis-Boss haben, sondern den Vollpreiszug-Ticket haben, damit das, ich bin nachher noch dort geblieben und habe noch geschaut, der ist dann schnurstracks mit dem Ticket wieder zurück zur Kasse und hat das im Bar ausgelöst. Also, der hat mich ganz normal betrogen, aber ich bin den erst losgeworden, innerlich, wie ich mich von dem verabschiedet habe, was ich ihm gegeben habe. Erst wie ich gesagt habe, hör her, das ist geschenkt, behalt es. Erst dann war die Dings weg. Vorher habe ich immer noch gedacht, ja, jetzt habe ich ihm schon, weiß nicht, was waren das, 2.000, 3.000 Schilling oder was, jetzt habe ich ihm schon so viel Geld gegeben, vielleicht kriege ich es wieder zurück. Erst wie ich mich von dem verabschiedet habe und gesagt habe, aus, das ist jetzt nicht mehr meins. Erst nachher bin ich los geworden. Und so ist es mit dem Geld. Solange wir glauben, dass es uns gehört, haltet es uns fest und nicht wir das Geld. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ihr jemandem was schenkt, dann leicht es nicht. Und erwartet nicht, dass ihr das zurückkriegt. Lasst es aus. Sonst hängt ihr noch immer dran. Was haben wir damit für praktische Erfahrungen in unserer Gemeinde gemacht? Ihr seht, dass da ein Gebäude steht. Vielleicht manche, die noch nicht so lange dabei sind, fragen sich, wie kommen die zu dem? Es ist tatsächlich so, dass viele Leute, die damals in der Gemeinde waren, die auch heute noch zum Teil in der Gemeinde sind, da mitgeholfen haben, da gebaut haben. Also etliche von den Riegipsplatten haben wir die Hedi und die aufgeschraubt. Weißt du das noch? Genau, der Hans hat uns eingeschult. Sehr viele Leute haben ihre Arbeitsleistung eingebracht, aber alle die haben auch, also ich war jetzt nicht der Kassier, aber ich denke, dass es viele waren, haben auch einen Dauerauftrag, der heute noch läuft, um den Kredit abzuzahlen, auch für das, was wir da gekauft haben. Und es wird dann noch eine gute 10 Jahre dauern. Diese Großzügigkeit von so vielen Leuten zu sagen, ich bringe mich da ein, ich arbeite damit, ich baue das auf, ob es jetzt ein Zusammenrahmen ist oder Malen, Riegips, wir haben jede Menge gemacht. Ich glaube, die Böden haben wir gekauft, aber fast alles andere haben wir selber gebaut. Hat es erst ermöglicht. Unser Budget sind ungefähr 4.000 Euro im Monat. Das sind alles Spenden. Das sind alles Sachen, die da am Sonntag ins Kerbe oder über den Auftrag kommen, wo wir das Haus betreiben können, wo wir den Kredit zurückzahlen können und wo wir auch noch andere unterstützen können. Es gibt Missionare, die wir unterstützen in Tansania, in der Ukraine und ein paar andere Sachen auch noch. Das heißt, ich erlebe ganz viel Großzügigkeit da. Es gibt keinen Kirchenbeitrag. Es gibt nichts Vorgeschriebenes, was man tun soll oder muss. Ja? Es haben Leute in unserer Gemeinde sind in Arbeitslosigkeit gefallen und haben ihre Familie nicht erhalten können. Und die anderen Brüder haben zusammengelegt und haben die monatelang finanziert. Wenn wir auf die Männerfreizeit fahren und einer möchte mitfahren, der sich das nicht leisten kann, dann haben wir zusammengeschmissen. Vieles von dem habe ich erlebt und ich bin sehr dankbar dafür. Wenn es aber darum geht, einer Person zu helfen, dann muss die Person auch so offen sein, dass sie das zugibt, dass sie ihren Stolz überwindet und sagt, Burschen, ich kann mir das nicht leisten, ich brauche eure Hilfe. Gebt mir was, spendet mir was, legt es zusammen. Wenn du in der Situation bist, dass du das wirklich brauchst, dass deine Geschwister dir helfen, dann überwind deinen Stolz und frag auch drum. Wir werden nicht umlaufen und allen ein arbeitsloses Grundeinkommen garantieren. Oft ist es auch so, dass die Sachen, denen wir helfen, weit weg sind. Ja? In Tansania, wo wir die Alice und die Martin unterstützen, da war, weiß nicht, wer von uns schon dort war, der Andreas war dort, okay, aber es ist da noch niemand. Aber das war ja damals auch so. Jerusalem, für die sie da gesammelt haben, das war sehr weit weg für die. Ja? Da hat es keine Zeitung geben und kein Fernsehen. Wenn du einen Brief geschickt hast, hast du müssen eine Person auf die Reise schicken. Da reden wir von einem Monat. Ja? Ob die ankommt, weiß man auch nicht. Das heißt, die Geschwister in Jerusalem, sie haben gewusst, dass dort Leute sind, die gläubig sind, weil von dort die Botschaft herkommen ist, das Evangelium, aber die waren sehr weit weg für sie, eigentlich. Ich glaube nicht, dass sie da wen außer Paulus persönlich gekannt haben. Trotzdem haben sie ein großes Herz gehabt für die zusammen, aber natürlich auch für die Brüder und Schwestern, so wie wir da miteinander sitzen, sollen wir einander unterstützen. Und vergiss nicht das mit den Geldscheinen. Wenn du jemandem etwas gibst, dann lass es los. Der Herr hat dir das Geld gegeben, du sollst es der Person geben. Wenn der jetzt dafür, sie hat Torte gekauft und du meinst, eigentlich soll er sich Brot kaufen, dann hast du deine Spende nicht losgelassen, dann hast du dein Geld nicht ausgelassen. Du hast ihm das gegeben. Dreh dich um und schau nicht, was er macht damit. Ja? Dort, wo ich, man wird auf der Straße angequatscht und das, wo man überall Geld geben soll. Ich versuche den Leuten immer, Naturalien zu geben, ich kaufe denen ein Essen oder was, da weiß ich eher, dass das jetzt auch nicht in Alkohol investiert wird, mein Betrag. Aber ich bin auch oft schon mit jemandem in ein Geschäft einkaufen gegangen und dann hinten noch kriege ich mal, wenn ich dann die Einkaufslisten anschaue, dann mache ich mir Gedanken, hey, braucht der das oder sind das jetzt die Sachen, die der weiter vercheppern kann? Aus, loslassen, ich hab's gegeben, der Herr hat mir das Geld gegeben, ich hab's weitergeben. Ich will mich von dem nicht festhalten lassen. Gell? Das ist ein praktischer Rat, den ich euch geben kann. Eine Spende ist kein Kauf und kein Dienstvertrag. Es ist eine Spende. Und in dem Sinn, wenn du da jetzt da in das Kerble was gibst, dann brauchst du dir auch nicht Sorgen machen, ob das Geld jetzt verschwendet wird, indem wir jetzt einen Beamer kaufen, den wir gar nicht brauchen oder so. Das sollen andere entscheiden, wofür das dann eingesetzt wird. Und wenn du mitentscheiden willst, nachher arbeit mit, dann setz dich ein, dann hilf mit, dann wirst du auch mitentscheiden können, wie die Mittel verwendet werden. Aber lass dich doch nicht so von deinem Geld bocken und festhalten, so wie ich das gesagt habe. Der 50er, der wollte überhaupt nicht weg von mir. Vielleicht mag er mich. Nein, mag er nicht, der hat eine Seriennummer. Genau. Ich schließe mit dem letzten Vers von meinem heutigen Text. Der sagt uns ein interessanter Vers, der Vers 15. Erinnert ihr euch, was die Schrift darüber sagt? Weil da sagt er vorher, auf diese Weise hat jeder, was er braucht. Erinnert ihr euch, was die Schrift darüber sagt? Diejenigen, die viel sammelten, behielten nichts übrig und diejenigen, die nur wenig sammelten, hatten genug. Da zitiert er, ich habe euch den Vers hingeschrieben, 2. Mose 16, wo sie das Manna gesammelt haben. Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen und war 40 Jahre lang durch die Wüste unterwegs und in der Wüste wächst nichts. Und Gott hat sie versorgt mit Manna, Brot vom Himmel. Das war so eine körnige Substanz, die in der Früh am Boden gelegen ist, eine wunderbare Versorgung, weil es war jeden Tag da, außer am Sabbat. Und sie haben, weil das war der Ruhetag, wo man nicht arbeiten soll, sie haben am Tag davor die doppelte Menge gesammelt und dann für 2 Tage genug gehabt. Und das 40 Jahre lang. Also es kann schon sein, dass man das mit einem Naturphänomen erklären kann, mit irgendeinem essbaren Harz, das da vom Pflanzen abgeschieden wird und der Wind herwart. Aber dass das 40 Jahre lang jeden Tag rund ums Lager liegt, das ist sicher ein Wunder. Brauchen wir nicht reden. Aber auch dort war es so, die Leute haben unterschiedlich viel gesammelt und trotzdem jeder gleich viel gehabt. Und Gott hat ihnen gesagt, wenn er dich versorgt, dann kannst du mit wenig zufrieden sein und genug haben und von dem, was du zu viel hast, hast du nichts. Im besten Fall schadet es dir nicht. Und du kannst es anderen geben. Ich glaube, im Prediger steht einmal, Herr, schenk mir genauso viel, wie ich brauche. Wenn ich zu viel habe, dass ich nicht hochmütig wäre und wenn ich zu wenig habe, dass ich nicht stillen muss. Genau zwischen den zwei Pole soll man schauen, dass wir bleiben. Das soll unser Gebet sein, das finde ich sehr weise. Ich möchte noch abschließen, soll ich die Körbchen gleich durchgeben? Genau. Der Philemon hat gesagt, das darf ich gleich machen, praktische Anwendung. Ich muss euch gleich vorwarnen, falls ihr heute für eure neu gefundene Großzügigkeit zu wenig im Sack habt, nächsten Sonntag gibt es den zweiten Teil von der Predigt, bin ich wieder da, so Gott will. Und da geht es wieder um Spenden und um Großzügigkeit. Das heißt, nächsten Sonntag keine Ausrede, könnt ihr mehr mitnehmen. Ich habe genug dazu gesagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Herr, wir danken dir, dass du uns versorgst, dass wir Einkommen und Auskommen haben, dass wir auch in einem Staat und in einem System leben, das auch uns auffängt und dass alle zusammenhelfen. Ich danke dir aber ganz besonders für unsere Gemeinde, für meine Brüder und Schwestern, wo ich schon so viel Großzügigkeit gesehen und erlebt habe. Und ich möchte bitten, dass du da uns weiter segnest und bewahrst in dem, Herr, dass wir wirklich gern geben und dass wir, wenn wir auf die schauen, sehen, was wirkliche Großzügigkeit ist. Danke, Herr, dass du uns nicht an einem Betrag misst, sondern dass du möchtest, dass wir in Liebe dankbar sind. Amen.